Page-Turner, der Buch-Podcast von Inaye Macedo.
Herzlich willkommen bei Match Your DNA, dem ersten Verfahren zur wissenschaftlich fundierten Partnersuche. Mit uns finden Sie garantiert den perfekten Partner, den Menschen, den die Gene für Sie vorgesehen haben. 1,7 Milliarden Menschen sind bei uns registriert oder haben Ihr Match schon gefunden. Bei uns treffen Sie garantiert den richtigen. Und damit herzlich willkommen zu dieser ersten Folge Page-Turner im neuen Jahr. Das waren die ersten Sätze in diesem Fall aus dem Roman, um den es heute in dieser Folge geht, The One, finde dein perfektes Match von John Mars. Ich mache diesen Podcast wie immer nicht alleine. An meiner Seite ist Elisa Daum. Hallo Elisa.
Hallo Inaye.
Du bist Pressereferentin im Piper Verlag.
Genau.
Und Elisa, wenn du magst, erzähl doch mal ein bisschen, was hast du mit Büchern zu tun?
Ja, also wie du schon gesagt hast, arbeite ich ja bei Piper in der Presseabteilung. Wie jeder Büchermensch hat man schon als Kind gelesen. Und nach dem Abi habe ich dann beschlossen, ich muss in die Bücherwelt und habe dann entschieden, erst mal eine Ausbildung zu machen und habe die bei Löwe gemacht in Windlach und habe dann in der Presseabteilung relativ schnell gemerkt, dass das so mein Ding ist von all den Abteilungen und habe mich dann auch quasi in der Ausbildung schon festgelegt, dass ich in die Presse möchte. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, schönerweise. Mhm.
Da habe ich damals auch ein Praktikum bei Löwe gemacht. Das war kurz bevor ich angefangen habe zu studieren.
Genau, so lange kennen wir uns
ja,
schon.
Ja, es ist wirklich lange her.
Genau, und nach der Ausbildung war für mich klar, dass ich noch studieren möchte und habe dann Buchwissenschaft studiert in München. Ein unbekannter kleiner Studiengang für die Leute, die nicht irgendwie schon immer wussten, dass sie in die Bücherwelt wollen. Und habe dann auch während dem Studium schon als Werkstudent gearbeitet, immer in der Presseabteilung in verschiedenen Verlagen in München. Habe dann nach dem Studium einen kurzen Abstecher gemacht und bin mal in die Film-PR und habe geguckt, was da so los ist. Habe festgestellt, okay, die Bücher fehlen mir so. Es muss wieder Richtung Bücher gehen und bin dann eben bei Piper in der Presse gelandet. Genau.
Damals war das ja, glaube ich, wirklich noch so ein Studiengang, den man kaum konnte. Und ich glaube, München war auch einer der wenigen Orte in Deutschland, wo man dieses studieren konnte. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass ich relativ oft höre, dass Menschen sich zu diesem Studiengang entschließen. Magst du mal ein bisschen umreißen, was man da eigentlich überhaupt studiert? Weil vielleicht will ja der ein oder andere Zuhörer das auch mal machen.
Also der Buchwissenschaftsstudiengang würde sich bestimmt über Interessierte freuen. Und zwar ist es so, es gibt in ein paar Städten in Deutschland, aber nicht in vielen. Also es gibt Buchwissenschaft zum Beispiel auch in Mainz, die haben einen geschichtlichen Fokus und in München ist in der Tat der Fokus bei BWL. Bei uns war es noch so, das haben sie jetzt geändert, dass man die Ausbildung auch vorher haben musste. Das heißt, man konnte nur Buchwissenschaft in München studieren, wenn man entweder die Ausbildung als Medienkauffrau digital und Print hat, so wie ich sie gemacht habe im Verlag, oder alternativ im Buchhandel Buchhändlerin gelernt hat. Und die haben das quasi als Vorwissen schon vorausgesetzt. Mhm. Und im Studium selber macht man dann im Prinzip alle Abteilungen, die es so im Verlag gibt. Also eben die Presse, das Lektorat, Herstellung, Marketing, Vertrieb hat man dann in Seminaren und in Vorlesungen. Und die Dozenten, das ist auch der große Vorteil an München, kommen eben aus der Verlagswelt weitestgehend. Also so kommt man auch gut an die Werkstudentenjobs, wenn man dann halt irgendwie den Dozenten aus dem Verlag hat und mal. Die haben es manchmal auch schon von alleine angeboten, haben gesagt, wir suchen Werkstudenten gerade. Oder man hat halt einfach mal freundlich nachgefragt, ob sie nicht jemanden brauchen.
Und heute bist du ja in der Presseabteilung bei Piper.
Ja, genau. Also ich betreue den Bereich, grob gesagt, Unterhaltung. Also ich bin zuständig für Pendo, für Ivy und UNIVY, also das Kinder- und Jugendprogramm, für ausgewählte Sachbücher. Und in der Unterhaltung ist es ja auch nochmal ein großes Feld. Also da gibt es ja Krimis, historische Romane, Fantasy, Science-Fiction. Wir haben jetzt auch die ganzen Liebesromane unter Heartbeats bei Piper zusammengefasst. Und also es ist ein weites Feld, aber es macht sehr viel Spaß, genau. Und da hatte ich mit Bloggern, da haben wir jetzt aber mittlerweile eine Bloggerabteilung, hatte ich zu tun. Und jetzt ist eben der Fokus, war er davor auch schon, aber jetzt noch mehr, auf Printmedien, also auf alle Zeitungen, Zeitschriften, auf Online-Medien, also auch zum Beispiel T-Online oder solche Sachen. auf Fernsehen natürlich auch und auf Radio und genau, da versuchen wir unsere Autoren und Bücher unterzubekommen.
Ja, lustigerweise hast du ja sogar beim Frühstücksfernsehen, wo ich ja vor meiner Elternzeit gearbeitet habe, auch eine Autorin.
Mit denen haben wir auch immer zu tun,
neulich
natürlich.
Neulich erst untergebracht.
Ja,
das machen
genau,
also meine wunderbaren Kollegen aus der Talk-Abteilung, in der ich nicht sehr oft bin. Aber vielleicht ist das ja auch ganz spannend für den Zuhörer, wie sowas abläuft.
Ja, also wir planen ja quasi unsere Programme schon weit im Voraus. Also wenn jetzt gerade das Frühjahr 20 anfängt, sind wir in der Buchplanung und Produktion natürlich schon mindestens ein Jahr voraus, sage ich jetzt mal. Wir beschäftigen uns aber natürlich auch mit dem aktuellen Programm und müssen immer ein paar Monate vorher, je nachdem auch, wie weit die Texte sind, Presseinformationen erstellen und schicken die dann an Redaktionen, die wir sinnvoll für das Buch halten. Also man würde ja keinen Science-Fiction-Roman zum Beispiel, ich sage jetzt mal, an eine Elternzeitschrift schicken oder so. Also man guckt halt einfach, je nachdem, was für ein Genre das ist, oder manchmal kennt man ja auch die Journalisten und weiß, welche Vorlieben die haben und sagt, okay, Redakteurin XY steht jetzt mehr auf die Cozy Crime und nicht auf diese Splatter-Romane und hat dann so ein Gefühl dafür und dann kontaktiert man die, informiert sie, das Buch kommt dann und dann raus und wäre das nicht für was für sie, wir schicken ihnen gerne ein Rezensionsexemplar, das heißt, die können vorab schon reinlesen, entweder als PDF oder wir binden auch Fahnen auf, das heißt, wir produzieren das Buch quasi schon vor, aber nicht in der schönen Form, wie man es dann kaufen kann, sondern in so einer, wie soll man es nennen, günstigeren Version, wo auch das Cover einfach noch nicht feststeht zum Teil und einfach, dass die Leute schon mal in den Text lesen können. Und natürlich gehen wir auch ans Fernsehen, wie jetzt in deinem Beispiel, wenn es zum Beispiel ein deutscher Autor ist und wir den irgendwie passend dafür finden und sagen, hey, das wäre doch genau für eure Zielgruppe ein interessantes Buch. Dann schlagen wir natürlich auch die Autoren als Gäste vor oder für Interviews. Sehr, sehr breites Feld.
Ja, das hat mich total gewundert, dass du gesagt hattest, da war ich, glaube ich, sogar schon in Elternzeit, dass eine Autorin von euch, ich glaube, es ging um Erziehungsmethoden, bei uns auf der Couch am Frühstücksfernsehen Platz genommen hat, weil das tatsächlich relativ selten passiert, dass wir Autoren einladen. Und zwar
ja,
aus folgendem Grund. Ich weiß nicht, aus folgendem Grund, dass Autoren ganz oft, wie erzähle ich das am besten? Also bei uns im Frühstücksfernsehen.
Nicht alle geeignet sind.
Ja, die sind nicht alle geeignet. Also viele haben, glaube ich, auch einfach keine Lust darauf, weil denen das zu früh ist, weil live im Fernsehen natürlich auch immer aufregend ist. Aber wir natürlich auch gucken müssen, weil nicht nur bei uns, bei allen Boulevardmedien, dass das sozusagen steile Thesen sind. Also wir laden ja nur Leute ein, wenn man da wirklich hinhört, ne? Und da gibt es halt wenig deutsche Autoren, die krass formulieren, die krasse Thesen haben, die was wirklich Neues, Bahnbrechendes machen. Das sind ja oft eher so die Amis oder so, die dann da aus den Vollen schöpfen. Ja, also so kann das funktionieren, dass Verlage, Fernsehen, Autoren und Literatur zusammenkommen. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem Roman The One, finde dein perfektes Match von John Mars.
Ja.
Das ist am 21. Oktober 2019 erschienen im Heine Verlag, hat immerhin 496 Seiten. Und der Autor ist ein Londoner, freiberuflicher Journalist und schreibt, so wie ich das verstanden habe, für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Hat auch schon mehrere Romane geschrieben, aber mit The One ist ihm tatsächlich der Durchbruch gelungen. Wohl auch in England und hier in Deutschland. Und dieses Buch ist so erfolgreich, dass ich jetzt tatsächlich schon auf mehreren Plattformen gelesen habe, dass Netflix angeblich an den Vorbereitungen für eine Adaption steht. Ich glaube, die wollen daraus eine Serie machen. Also
das fände ich ziemlich cool.
Ja, ich meine, wenn Netflix anklopft, ich glaube, dann hast du es geschafft. Dann
da
weißt
kann nichts schiefgehen, ja.
Das war erfolgreich. Bevor wir...
Oh, ich würde es angucken, ja.
Ja, ich würde es auch auf jeden Fall gucken, obwohl ich mich jetzt natürlich frage, wenn ich dieses Buch schon gelesen habe mit dem Ende und allem, ob es jetzt noch...
Aber dann kommen bestimmt dann mehr Charaktere dazu, wenn es eine Serie werden würde. Gibt ja 1, wie viele Milliarden Menschen, 1, die da angemeldet sind. Ja, guck, da sind noch viele Geschichten offen. Also nur die Hälfte, wenn sie sich gefunden haben, aber...
Um dem Zuhörer schon mal so ungefähr so ein bisschen zu erklären, worum es geht, lese ich einfach mal vor, was hinten drauf steht, und dann werden wir uns näher damit beschäftigen. The One wird dein Leben für immer verändern. Nie wieder Single, dank Mature DNA ist dieser Traum endlich Wirklichkeit. Beziehungsprobleme und schlechte Dates gehören der Vergangenheit an. Ein simpler Gentest reicht aus, um den perfekten Partner zu finden. Millionen Menschen haben diesen Test bereits gemacht und sind mit ihrem Match glücklich geworden. Moment, Millionen glücklicher Paare? Nicht so ganz. Denn auch Seelenverwandte können Geheimnisse voreinander haben, manche davon sogar tödlich. Der Sensationserfolg aus Großbritannien, eine geniale Story über Online-Dating und das Geschäft mit der großen Liebe. Gleich werden wir tiefer in die Materie einsteigen. Vorher würde ich dich aber gerne fragen, wie du das Cover findest. Da ich weiß, dass du eine absolute Cover-Fetischistin und Cover-Käuferin bist, darfst also du jetzt loslegen.
Ich finde es unglaublich, wie aussagekräftig und wie anziehend ein Cover ist, das eigentlich nichts drauf hat, übertrieben gesagt.
Nee, eigentlich ist das also, Buch komplett weiß mit pinken Elementen.
Daumenabdruck.
Genau, ein pinker Daumenabdruck ist vorne drauf. Das auf einem komplett weißen Cover. Sogar die Schrift, also der Titel und der Autor sind weiß mit so kleinen Erhebungen. Und das Buch hat...
Ich bin ja begeistert. Ich liebe ja Prägungen und Spotlack, ne?
Ja, das ist ja sowieso, glaube ich, der heiße, geile Scheiß gerade, dieses Spotlack.
Scheiß, ne?
Das machen sie ja alle gerade bei, zumindest bei broschierten Büchern, habe ich den Eindruck.
Ja, es sieht halt auch einfach schön aus.
Ja, und es fühlt sich auch toll an. Es ist für die Haptik toll. Und die Seiten sind quasi an den Kanten auch in dem Pink gehalten, weswegen
ein
wir...
Ein pinker Schnitt.
Einen pinken Schnitt haben, ganz genau. Das wollte ich sagen. Der Fachtermin hat mir noch gefehlt.
Ich habe es liegen gesehen, also so von Weitem, und dachte mir so, das sieht interessant aus, und bin hin und dachte mir so, okay, ich komme, was wolle, ich nehme es mit.
Ich finde das auch sehr, sehr gelungen, das Buch. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Ich habe nur gedacht, wie schade, dass es in Pink ist, weil es definitiv kein reiner Frauenroman ist. Und ich glaube, kein Mann geht in die
würde
Buchhandlung.
Würde dieses pinke Buch kaufen?
Genau, würde dieses pinke Buch
Echt?
Kaufen. Nein, glaube ich nicht.
Also ich meine, abgesehen davon, dass ich Pink liebe, hätte ich gar nicht gedacht, dass es einen so stören kann. Aber
naja, weiß ich nicht. Ich glaube, Männer sind da wirklich so. Wenn das so eindeutig
aber
Frau
ich mein, vielleicht ist ja, aber vielleicht ist auch mit diesem Match und hier findet deine Liebe und so, vielleicht ist das halt auch schon, dass sie gesagt haben, okay, das klingt so nach Frauen. Auch wenn der Inhalt jetzt für Männer auch ist, aber
das
vielleicht
wäre
werden Männer schon mit Finde dein perfektes Match schon abgeschreckt.
Das wäre meine nächste Frage. Wie findest du denn den Titel? Im Deutschen haben wir ja The One, finde dein perfektes Match. Im Englischen heißt es auch The One. Im Englischen hat es übrigens ein ganz anderes Cover. Da sieht es mehr wie so ein Thriller aus, also wesentlich männlicher.
Mhm.
Wie findest du den Titel?
Also so aus Verlagssicht muss ich ja sagen, deutsche Untertitel immer gut, weil viele Verlage sich auch immer Sorgen machen, dass man da nicht erkennt, dass es das deutsche Buch davon ist.
Mhm.
Von daher, deutsche Untertitel sind immer gut. Und ich finde, er hält ja ein bisschen, was er verspricht. Also ich meine, es geht darum, dass es nur einen einzigen Seelenverwandten gibt. Und wenn du dich anmeldest, ist die Chance halt hoch, dass, wenn er sich auch angemeldet hat, dass du dann deinen perfekten Partner findest, was auch immer perfekt halt ist, ne? Dein theoretisch perfektes Match.
Ja, also ich fand den Titel okay. Ich fand ihn jetzt so als Konsument, fand ich ihn gut. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so den Eindruck, hä, gibt es nicht noch ein anderes Buch, das so heißt? Oder so? Ich hab dann noch mal gegoogelt. Ich habe jetzt nicht so, also ich habe irgendwie noch so einen Liebesschmöker oder so gefunden, der, glaube ich, auch The
Für
One,
The One
heißt. Ja.
Gibt es das? Das ist ein Film, glaube ich.
Oder ein Film? Also ich fand
ich glaube, das ist so ein Schnulzi-Film, glaube ich.
Ja, es sah auf jeden Fall Schnulzi aus auf dem Cover. Deswegen habe ich so gedacht, so, ja, klar, der Titel passt, aber irgendwie hätte ich, glaube ich, als Verlag gesagt,
mehr haut drauf.
Ja, also vielleicht was Uniqueres. Gut, aber sie haben das Cover natürlich sehr unique gemacht. Aber ja, nee, hat mich jetzt aber auch nicht gestört, der Titel passt ja. Ich würde jetzt
den sieht man ja eh kaum, weißt du?
Stimmt.
Nur wenn man genau hinguckt.
Stimmt, man könnte auch das Buch ohne Titel haben. Vom Weiten.
Ja,
muss man,
vom Weiten
nah
nicht.
Dran kommen. Ich würde
also
mich
hast du schon mal probiert, ein Foto zu machen? Geht schlecht.
Das ist blöd, weil ich mache ja immer Fotos für meinen Insta-Kanal.
Ja, je nach Winkel sieht man es dann.
Dann muss das durch Photoshop laufen. Ich würde mich an einer kleinen Inhaltsangabe probieren. Da werde ich die Handlungsstränge, die wir haben nämlich 5 Handlungsstränge, weil wir 5 Protagonisten haben, ein bisschen näher erläutern. Vielleicht ganz kurz vorneweg, was ich dich noch fragen wollte. Hast du einen, oder nee, ich frage es dich lieber danach. Ich stelle erst mal vor. Also wir haben 5 Protagonisten. Mandy, Christopher, Jade, Nick und Ellie. Mandy, mit der startet der Roman. Das wird übrigens auch immer in dieser Reihenfolge, in der ich die Protagonisten jetzt vorstelle, wird der Roman auch immer wieder wechseln. Mandy ist Ende 30 und hat eine gescheiterte Ehe hinter sich, in der sie mehrere Fehlgeburten hatte. Ihr größter Wunsch ist es, mit ihrem Match eine Familie zu gründen, und endlich bekommt sie die Nachricht, dass ihr Match gefunden wurde, Richard. Vielleicht muss ich noch mal ganz kurz erklären, also wie das funktioniert. Das ist eigentlich total einfach. Du nimmst so ein Watte-Teststäbchen, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, wenn Serienkiller gesucht werden in der Nachbarschaft. Machst du so ein Wattestäbchen im Mund und schickst das weg. Und Match Your DNA guckt dann, ob in deren Kartei sozusagen ein Match ist. Es gibt nur einen einzigen Match. Also wenn dein Match tot ist echt doof, weil gibt es nicht eine zweite Chance. Und du kriegst eine E-Mail, wenn dein Match gefunden ist. Wenn du nähere Informationen über dein Match haben möchtest, musst du, glaube ich, weiß ich nicht, 9,99 Pfund überweisen, ja, und kriegst dann die Kontaktdaten von deinem Match.
Und bei Aber Mandy, auch nur, wenn er zustimmt.
Genau, auch nur, wenn er zustimmt. Das ist hier wie heißt das? Tinder-mäßig, ne? Ich glaube, das ist ja auch nur, wenn der
andere
zustimmt.
Wenn beide zustimmen, it's a match.
It's a match. Genau, daher kommt es, glaube ich, auch, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Genau, also Mandys Match wurde jetzt endlich gefunden, auf das sie so sehnsüchtig gewartet hat. Ihr Match ist Richard, ein junger Mann, jünger als sie, gut aussehend und ständig auf Reisen. Also eigentlich so ein bisschen das komplette Gegenteil von Mandy. Mandy, ich weiß gar nicht, sieht sie gut aus? Ich glaube, sie ist so eine durchschnittliche Frau. Sie selber ist so mäßig
also
zufrieden.
Also ich habe sie mir pummelig vorgestellt.
Ja, ich auch, obwohl es, glaube ich, nie gesagt wird.
Nee, aber so gemütlich irgendwie so.
Ja, ich glaube, sie erwähnt mal irgendwie so, sie will nicht so viel essen oder irgendwie so. Also ich stelle sie mir halt einfach als eine vielleicht etwas pummeligere, Ende 30-jährige, absolut unscheinbare Frau vor. Mandy wohnt in England, da spielt der Roman auch. Und glücklicherweise wohnt Richard sogar auch in England, weil es kann natürlich auch sein, dass dein Match am anderen Ende der Welt lebt. Sehnsüchtig wartet Mandy dann darauf, dass er Kontakt aufnimmt. Sie ist da altmodisch, sie will, dass er das macht. Und dann der Schock für Mandy. Ihr Mensch hatte einen Autounfall und ist tot. Um Richard dennoch irgendwie kennenzulernen und näher zu sein, besucht Mandy die Trauerfeier. Und dort lernt sie die Mutter und die Schwester von Richard kennen. Als die beiden erfahren, wer Mandy ist, also das Match von Richard, bieten die Frauen ihr an, sich mit ihnen ab und zu treffen. Und daraus wird sehr schnell eine sehr seltsame Beziehung mit ungeahnten Folgen. Christopher ist Psychopath und Serienkiller. 30 Frauen will er umbringen und er hat auch schon damit angefangen. Eigentlich nur, weil er die Herausforderung liebt und weil er in die Geschichtsbücher eingehen will als berüchtigter Serienmörder Londons. Nur aus Neugier macht er eigentlich diesen Test bei Match Your DNA und er hat auch ein Match, eine Polizistin namens Amy. Tatsächlich trifft er sich dann auch mit ihr und macht das eigentlich nur, weil er denkt, das ist eine nächste Herausforderung, direkt vor der Nase der Polizei weiter zu morden. Aber ist halt sein Match, schnell wird mehr daraus. Jade ist Mitte 20, arbeitet, ich glaube, es ist ein Kosmetikstudio und musste aus finanziellen Gründen wieder bei ihren Eltern einziehen und ist ziemlich unzufrieden gerade mit ihrem Leben. Nur ihr Match Kevin ist ein Lichtschimmer. Das Blöde, was ich eben schon gesagt habe, Kevin wohnt am anderen Ende der Welt in Australien, Jade in England. Jeden Tag telefonieren die beiden und schicken sich Nachrichten. Und obwohl die sich noch nie gesehen haben, ist Jade sich sicher, dass sie Kevin liebt. Und eines Tages entschließt sie sich dann tatsächlich, Kevin zu überraschen und fliegt absolut spontan zu ihm auf seine Farm nach Australien, womit sie allerdings nicht gerechnet hat. Kevin ist alles andere als begeistert und will Jade nicht sehen. Nick Nick ist glücklich mit Sally. Die beiden sind verlobt und wollen schon bald heiraten. Ob sie Matches sind oder nicht, wissen sie nicht. Und für Nick ist das eigentlich auch total irrelevant, denn er liebt Sally. Ihre besten Freunde hingegen haben den Test gemacht, um die Gewissheit zu haben, dass sie Matches sind. Und tatsächlich war der Test positiv. Und plötzlich fängt Sally an, Nick dazu zu drängen, auch den Test zu machen, um ganz sicher zu sein, dass sie zusammengehören. Sie nervt Nick so lange, bis er einwilligt. Das Ergebnis, die beiden sind keine Matches. Sallys Match konnte nicht gefunden werden, aber Nicks, ein Mann namens Alex. Dabei ist sich Nick absolut sicher, dass er nicht schwul ist. Eigentlich ist die Sache für ihn damit für ihn erledigt, aber Sally kann nicht aufhören und will, dass er Alex trifft. Nur aus Neugier stimmt Nick dem zu. Unter falschem Namen macht er einen Termin in Alex' Physiotherapiepraxis. Und als sich die beiden Männer dann sehen, ist sich Nick zwar immer noch sicher, dass er nicht schwul sein kann, kann aber nichts gegen das Feuerwerk und die Schmetterlinge in seinem Bauch tun. Und die beiden werden tatsächlich anfangen, sich heimlich zu treffen. Denn Alex hat auch eine Freundin. Ellie. Sie ist die Entdeckerin des Match-Gens und ihr gehört die Firma Match Your DNA. Sie wird auch ein Match haben und, also Tim heißt er, und sich mit Tim treffen. Eigentlich ist Ellie absolut skeptisch, was Männer angeht, lässt sich aber auf Tim ein und verliebt sich. Dabei stellt sich am Ende heraus, dass sie gerade bei ihm allen Grund hätte, vorsichtig zu sein. Puh, so, 5 Protagonisten. Ich habe alle Geschichten nur ein bisschen angerissen. Die von Nick habe ich etwas ausführlicher erzählt, weil Nick mein Lieblingsprotagonist eigentlich so ein bisschen war. Nicht von Anfang an. Ganz am Anfang fand ich den von Jade am spannendsten, die nach Australien fliegt, um Kevin zu sehen, der die nicht sehen will. Und da muss ich wirklich gestehen, also das Buch ist ja so aufgebaut, dass ein Kapitel immer ein Protagonist und dann gibt es 5 Kapitel und sozusagen
hast
erst...
Hast du vorgelesen?
Ja, ich habe vorgelesen. Ich habe es nicht ausgehalten. Weil der Autor es wirklich schafft, jedes Kapitel mit einem Cliffhanger zu beenden.
Ja.
Und dann steht Jade in Australien auf dieser bekackten Farm und Kevin will sie nicht sehen. Und dann dachte ich, nein, das kann nicht sein. Ich kann jetzt nicht noch 4 Kapitel lesen, um erst zu wissen, wie es weitergeht. Und habe 4 Kapitel übersprungen. Was geht in diesem Roman? Weil die einzelnen Handlungsstränge der Protagonisten absolut gar nichts miteinander zu tun haben. Außer, dass alle um diesen Match-DNA-Test herum gebaut sind. Genau, Jades hat mir am Anfang am allerbesten gefallen. Mandys fand ich am Anfang irgendwie seltsam, befremdlich, obwohl ich den am Ende richtig gut fand.
Bleibt ja seltsam.
Es bleibt seltsam, aber es wird so seltsam und ich stehe ja auf over
Völlig
the top seltsam. Genau, also je seltsamer und abgedrehter das wird, desto besser finde ich es.
Ja, da ist sie die Richtige.
Genau. Und Nick fand ich eigentlich so solide spannend. Und ganz am Ende rückblickend würde ich auch sagen, Nick war mein Lieblingsprota. Du hast ja ein Eselsohr dir ausgesucht. Ein Eselsohr, bei dem es um Ellie geht. War Ellies
genau.
Geschichte auch deine Lieblingsgeschichte? Oder konntest du dich
das
gar nicht entscheiden?
Also ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich muss sagen, Mandy war nicht so meins.
Mhm.
Und Jade fand ich auch relativ, ich sage jetzt mal, vorhersehbar langweilig, in Anführungszeichen.
Mhm.
Aber, also mich hat ja Christopher sehr begeistert, aber das liegt an, ich glaube, ich hatte sofort Dexter im Kopf.
Mhm.
Und ich liebe die Serie Dexter. Es war für mich einfach die ganze Zeit Dexter, der da rumgehüpft ist. Ich fand auch Nicks Geschichte sehr schön.
Mhm.
Also die hat mich auch echt irgendwie, wo ich immer dachte, ach komm, bitte, bitte. Und irgendwie konnte man sich da nicht entscheiden, was will man jetzt eigentlich für ihn. Aber Ellie war irgendwie so, da waren für mich am meisten Cliffhanger. Also ich hatte schon so einen Verdacht und dann wurde der irgendwann bestätigt und dann wurde es nochmal gedreht. Und irgendwie fand ich, war das ganz... Also eigentlich sind alle schön, aber ich habe mich dann für Ellie entschieden, weil ich irgendwie... da so ein bisschen schmunzeln musste und dann...
Ja, erzähl mal von deinem Eselsohr. Welche Stelle hat dir denn bei Ellie dann am besten gefallen?
Das ist Kapitel 15. Und zwar hat sie da schon eben die Nachricht bekommen, dass sie ein Match hat, nämlich den Tim. Und hat dann erstmal ihre ganze Security, Detektive und so weiter beauftragt, erstmal zu gucken, wer dieser Tim überhaupt ist. hat dann auch die Meldung gekriegt, okay, ganz easy, ist ein ITler, keine Sorge. Und hat sich dann eben auch darauf eingelassen, die Nummer, also ihre Daten rauszugeben und hat dadurch Tipps bekommen und steht jetzt quasi da und weiß nicht so genau, wie sie ihm schreiben soll. Ich fand es eigentlich ganz witzig, wie sie dann halt geschrieben hat. Ich weiß nicht, soll ich das mal vorlesen?
Ja, mach gerne.
Okay. Sie gab Timothys Nummer ein und fing an zu tippen. Hallo, ich bin Ellie, dein Match. Sie überlegte kurz und löschte die Nachricht wieder. Zu nichts sagen, dachte sie. Hallo, ich bin ein Match von Matthew D&A. Möchtest du mich kennenlernen? Zu nuttig. Hi Timothy, wie es aussieht, verbringen wir den Rest des Lebens miteinander. Dazu ein Smiley. Ellie wartete noch kurz, bevor sie die Nachricht verschickt. Dann starrte sie auf das Telefon in ihrer Hand in nervöser Erwartung dessen, was diese Büchse der Pandora, die sie gerade geöffnet hatte, wohl enthielt. Es dauerte nicht lange, bis der laute Signalton des Handys sie hochfahren ließ. Sieh an, die zukünftige Mrs. Hunt. Wo hast du denn so lange gesteckt? Schrieb Timothy zurück. Dazu ein Zwinker-Smiley. Und sag bitte Tim zu mir. Und die haben dann eben so eine ganz nette Hin- und Her-Geschreibe irgendwie per SMS ja anscheinend. Und sie schreiben dann halt auch irgendwie so, ja, so ein Zufall. Und hier, ich habe noch mein Brautkleid aussuchen müssen. Und er so, ach ja, ich auch. Und schreiben irgendwie ganz, ganz witzig irgendwie hin und her und treffen sich dann eben auch und verlieben sich und fängt sehr süß an dann, finde ich.
Ja, das ist ja gar nicht so einfach, in diesen Short Messages irgendwie cool und charmant und witzig rüberzukommen. Das macht der Tim schon gar nicht schlecht.
Ja, das stimmt.
Ich habe eine Stelle ausgesucht von Nick, weil, wie gesagt, Nick fand ich gut, fand ich solide.
Das ist der geheime Held.
Mein geheimer Held. meine Stelle ist relativ am Anfang auf Seite 22 und das ist die Stelle, die ich eben auch schon in meiner Inhaltsangabe angerissen habe. Nick und Sally haben sich mit ihren zwei besten Freunden getroffen, die ja auch ein Paar sind und machen, ich weiß nicht, Essen, Abendessen mit ein bisschen Wein oder ein bisschen mehr Wein. Und eigentlich ist alles super, bis darauf, dass Sallys Freundin, also Sally ist ja die Verlobte von Nick, Sallys Freundin Sumaira ständig davon redet, dass sie und ihr Partner ja Matches sind und ob Sally und Nick den Test nicht auch machen wollen, weil wie kann man denn? Man müsste sich doch sicher sein. Und da lese ich jetzt auch mal ein paar Auszüge vor. Und was, wenn es gar nicht so ist, warf Sally plötzlich ein. Ich meine, wenn wir gar nicht füreinander bestimmt sind. Bis jetzt hatte sich Nick eher darüber amüsiert, dass Sumaira sie unbedingt dazu bringen wollte, den Test bei Matcher DNA zu machen. In den 2 Jahren, in denen sie sich kannten, war sie immer wieder darauf zu sprechen gekommen und Nick war sich ganz sicher, dass sie nicht so bald locker lassen würde. Sallys Freundin besaß manchmal eine Menge Kampfeslust und Überzeugungskraft. Dass Sally jetzt auf diesen Zug aufsprang, überraschte ihn. Ebenso wie er hatte sie Matcher DNA immer ziemlich kritisch gegenübergestanden. »Wie meinst du das?«, fragte er. »Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich möchte auch den Rest meines Lebens mit dir verbringen, das weißt du, aber was, wenn wir gar keine Seelenverwandten sind?« Nick sah sie fragend an. »Was soll das denn heißen?« »Nichts, gar nichts. Ich hab's mir nicht anders überlegt oder so, keine Sorge.« Sie klopft ihm zur Beruhigung auf die Schulter. »Ich frage mich nur, ob es uns reicht zu glauben, dass wir zusammengehören oder ob wir es definitiv wissen wollen.« »Du bist betrunken, meine Liebe.« Nick nahm ihre Hand von seiner Schulter und kratzte sich die Bartstoppeln. »Mir genügt es vollkommen, das zu wissen, was ich weiß, und ich brauche keinen Test, der mir das auch noch bestätigt.« »Im Internet habe ich gelesen, dass wegen Matcher DNA ungefähr 3 Millionen Ehen zu Bruch gehen werden,« sagte Sumaira. »Aber schon in der nächsten Generation nach uns wird Scheidung sowieso kein Thema mehr sein.« »Weil auch die Ehe kein Thema mehr sein wird,« ergänzte Deepak. »Man wird sie als überholte Institution betrachten, glaub mir.« Diese Stelle fand ich total super. Erstens, weil
ja,
Nick
sie beschreibt
davon.
Ein bisschen die Kritik daran auch.
Genau, das so auch. Das fand ich einfach ganz klasse, weil da der Autor nämlich schon so einen kleinen Hint gibt, dass er das Ganze eben auch kritisch darstellt mit diesen Situationen, die gibt es immer wieder, dass man als Leser auch so denkt, oha, was das mit einem macht. Und hier ist es ja wirklich, ich meine, niemand von uns hat in der realen Welt so einen Gentest zur Verfügung und uns reicht es ja allen zu glauben, dass wir Seelenverwandte sind, wenn man denn das so glauben muss. Und Sally scheint das ganz, ganz wichtig zu finden, weil es ja diese Möglichkeit gibt. Und ich glaube nämlich auch, dass da ganz, ganz viele Beziehungen dran zerbrechen könnten. Und was machst du denn, wenn du eigentlich jemanden liebst, so wie Nick Sally liebt und du willst heiraten und plötzlich fängt dieser Mensch an, das alles in Frage zu stellen und
Möchte Bestätigung haben.
Das ist halt echt ganz schön unromantisch. Außer natürlich, du bist ein Match. Dann, ja, Glückwunsch.
Das weißt du erst nachher.
Genau, weißt du erst nachher. Machst du, wie Ellie schon gesagt hat, ne? Machst du diese Büchse der Pandora wirklich auf? Ich weiß es nicht. Würdest du sie aufmachen? Ich nicht.
Ich glaube nicht. Was bringt es dir, wenn du glücklich bist und dann willst du die Bestätigung und dann sagen sie dir auch, nee, dein Date, dein perfektes Match wohnt in Australien und ist 30 Jahre älter als du und...
Ja, andererseits, ich meine, wenn du dann diese Nachricht kriegst, ne, selbst wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, ich glaube, der Mensch ist einfach zu neugierig, um das nicht zu machen.
Ich glaube, ich würde deshalb den Test einfach gar nicht machen. Ist ja dann schon irgendwie so dieses, man hofft, dass man ein Match ist, aber gleichzeitig stellt man es halt irgendwie die Beziehung so ein bisschen in Frage, weil könnte ja sein, dass wir es doch nicht sind.
Ja, es schmälert einfach auch so ein bisschen die Liebe, die ja zwischen zwei Menschen existieren kann, auch wenn man kein Match ist, schmälert das Ganze natürlich auch einfach total. Ja. Ja, diese Stelle zeigt natürlich auch, so gibt es einen ganz kleinen Umriss davon, wie diese Welt aussehen kann, ne? Dass Ehe irgendwie kein Thema mehr ist, weil die Institution überholt sein wird, weil wer braucht schon Ehe, wenn man ja eh weiß, dass man seelenverwandt ist. Und vielleicht kann man dazu auch nochmal erwähnen, also wenn du dann auf dein Match triffst in diesem Roman, ist es auch wirklich so, du hast ein Feuerwerk und du spürst einfach, das ist dieser eine Mensch und so wie ich das verstanden habe, wirst du es auch niemals schaffen, diesen Menschen nicht zu lieben, außer du hast einen Knacks im Kopf und selbst dann und wirst dich wahrscheinlich auch niemals von dem trennen, weil ja, man einfach seelenverwandt ist, also was braucht man da noch für eine Ehe? Andererseits, ich meine, die Leute heiraten ja auch aus steuerlichen Gründen, ne? Also ich meine, Ehe wird wahrscheinlich...
Wobei das Feuerwerk wird ja erwähnt, dass es nicht bei allen sofort ist.
Nee, das stimmt. Aber es soll aber bei jedem immer irgendwann kommen.
Irgendwann kommen. Aber nicht beim ersten Blick. Also nicht jeder hat Liebe und Feuerwerk auf den ersten Blick bei seinem Match.
Das stimmt. Da an dieser Stelle, wie gesagt, umreißt der Autor halt so ein bisschen, ne, was wäre wenn und macht so ein bisschen kritisch irgendwie, was vielleicht auch eine Anspielung ist, einfach auf unsere Art und Weise, wie wir mit Liebe, mit Dating-Apps und sowas umgehen. Aber diese Stellen gibt es jetzt auch nicht wahnsinnig oft. Also es ist jetzt nicht ein wahnsinnig kritischer Roman. Insgesamt glaube ich schon, dass der Autor auch versucht hat, irgendwie das ein bisschen zu überspitzen, irgendwie so ein bisschen dystopiemäßig zu übertreiben, eine Gesellschaftsphänomen eben so darzustellen, in seiner schlechtesten Form oder besten Form, je nachdem, aus welcher Perspektive man das Ganze wahrscheinlich liest. Als ich es zugemacht habe, das Buch, habe ich schon gedacht, so, ja, regt zum Nachdenken an, aber jetzt nicht in dem Umfang, wie man es, glaube ich, hätte kritisch schreiben können zu diesem Thema.
Nö, und ich finde, dadurch, dass es ja immer aus verschiedenen Perspektiven ist, die haben ja auch alle so ein bisschen eine andere Sicht auf Matthew DNA gehabt. Mhm. Und da standen ja auch einige schon kritisch gegenüber und einige waren total begeistert. Und durch die Gründerin hat man ja noch mal ein bisschen Hintergrundinfos bekommen und so, deshalb.
Ich mache ja immer so eine kleine Presseschau. Da haben wir
einen... Das ist schön aus der Presseabteilung, da freuen wir uns.
Ich habe diesmal echt leichtes Spiel gehabt, weil ja auf der Rückseite des Romans schon zwei Pressestimmen sind. Das Wall Street Journal schreibt dazu, John Mars zieht dem Leser alle paar Seiten den Boden unter den Füßen weg. Ja, würde ich sagen, das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, der Autor, wenn der eins kann, dann ist es Cliffhanger machen. Wirklich, also so viele Cliffhanger habe ich selten in einem Roman gelesen. teilweise hat es mich wirklich schon genervt, dass ich dachte, boah, wie kann man nur so viele Anspielungen machen? Weil die Kapitel auch extrem kurz teilweise sind. Wie ging dir das? Hat es dir alle paar Seiten den Boden unter den Füßen weggerissen?
Ja, also alle paar Seiten finde ich jetzt übertrieben, muss ich sagen. Aber es waren schon immer wieder, also die Cliffhanger hatte ich schon auch, dass ich mir dachte so, okay, das war jetzt gemein, dass ihr genau da aufhört. Ja, es waren schon auch so ein paar wie soll man sagen, bei manchen Geschichten hatte ich so einen Verdacht, in welche Richtung das gehen könnte. Manche wurden bestätigt. Bei manchen war es so, dann wurden sie bestätigt, aber dann ein paar Seiten später quasi nochmal umstrukturiert, sage ich jetzt mal. Also es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ich meine, es hat 500 Seiten, die man nicht gemerkt hat. Und es war zumindest nicht so komplett vorhersehbar, fand ich einfach. Also jede Geschichte hat nochmal irgendwas Neues bekommen, wenn man schon dachte, okay, jetzt langsam weiß ich, wie es ausgeht, weil so und so. Und dann so, haha, nee, doch nicht.
Okay, also spannend, dass du das sagst, weil diesen Eindruck hatte ich nicht bei jeder Geschichte. Also deswegen, also ich hatte dieses, alle paar Seiten den Boden unter den Füßen wegreißen, ist wirklich übertrieben. Also es passiert nicht alle paar Seiten. Aber man ist alleine dadurch, dass es hinten drauf steht, natürlich auch so ein bisschen schon gebrandet, dieses oha, okay, ich denke jetzt, das ist das, aber hinten steht ja, dass es nicht sein kann. Und man fängt halt an, so zu spinnen, ne? Aber also ich fand tatsächlich Jades Geschichte, fand ich ja, wie gesagt, am Anfang total spannend. Hatte mir das aber auch schon gedacht, warum Kevin sie nicht empfangen wollte und war dann so ein bisschen, ach schade, dass es dann doch so sehr vorhersehbar war. Und da auch der zweite Turn in dieser, oder Twist in dieser Geschichte, den habe ich mir auch relativ schnell am Anfang gedacht und wurde bestätigt. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Bei Christopher hatte ich so den Eindruck, okay, nee, da ist gar nichts passiert, was ich nicht vorhergesehen habe. Auch das Ende habe ich so gedacht, ja, das habe ich mir schon gedacht. Also vielleicht nicht
ganz so habe ich es mir nicht gedacht.
Nicht ganz so vielleicht, aber es war jetzt für mich einer der schwächeren Geschichten.
Aber ich mochte ihn einfach.
Ja, okay, ich mochte ihn nicht.
Ja, wie gesagt, es ist mein Dexter gewesen.
Ja, ich mochte ihn nicht, weil er Serienkiller ist. Das fände ich eigentlich cool. Ich mochte ihn nicht, weil er für mich, er war so ein Abziehbild von so einem Serienkiller. Ja, das war...
Ja, er hat sich ja auch informiert, wie Serienkiller zu sein haben.
Ja, und so hat der Autor das aber auch irgendwie beschrieben. Und da ist vielleicht auch schon mein erster ganz, ganz großer Kritikpunkt an diesem Roman. Ich muss voraussetzen, ich mag den Roman, ich habe ihn gerne gelesen, ich war bestens entertained. Trotzdem hat es der Autor für mich nicht geschafft, seinen Figuren Tiefe zu geben. Es waren für mich absolut typisierte Personen, die es nicht geschafft haben, zu richtigen Charakteren zu reifen. Unter anderem, ganz deutlich wurde das für mich an Christopher, wo der Autor immer und immer wieder so wie so Plattitüden über Serienkiller reingeschmissen hat. Und das war für mich einfach total platt. Und es hat mich dann auch ganz schnell gelangweilt, weil der Autor eben Christopher hat beschreiben lassen, wie er ist, indem Christopher das eben dem Leser immer wieder gesagt hat, warum ist er ein Psychopath, warum macht er das? Und da hat der Autor für mich einfach...
eine Dauerschleife für
dich. Ja, es war eine Dauerschleife. Und ich meine, warum hat der Autor denn den Christopher das nicht machen lassen und dem Leser selber den Raum gegeben, das zu spüren? Aber diesen Raum gab es nicht, weil ich ständig erdrückt wurde mit diesen Floskeln einfach. Und deswegen war Christopher für mich irgendwie nicht so richtig authentisch.
Mir ist eher Mandy auf die Nerven.
Ja, das genau das Gleiche hatte ich bei Mandy am Anfang auch. Es hat sich aber, wie gesagt, tatsächlich gebessert. Ich hab hier auch so einen ganz kleinen Satz noch von Mandy notiert. Da sagt sie, also da geht es darum, dass ihr Match Richard ja tot ist. Und dann sagt sie, ich war am Boden zerstört, auch wenn das albern klingt, weil ich ihn überhaupt nicht kannte, sagte Mandy. Ich glaube, so ähnlich muss es sich anfühlen, wenn du erfährst, dass du keine Kinder bekommen kannst. Du kannst nichts dagegen tun und beweinst den Verlust von etwas, das du nie besessen hast. Und das sagt die so oft, die Mandy. Also das ist auch wie so eine Dauerschleife. Also gefühlt sagt sie das irgendwie in jedem Kapitel. Ich so dachte, Mensch, John.
Sie betrauert es halt so, ne? Wir haben es verstanden.
Ja, aber ich habe dann tatsächlich auch ein Interview gelesen mit dem Autor. Vielleicht auch am Rande nochmal so ganz interessant. Der ist ja auch schwul. Ich glaube, der lebt mit seinem Mann oder Partner zusammen. Also deswegen kam mir vielleicht Nicks Geschichte auch so authentisch vor, weil Nick ja dann auch ein männliches Match hat. Und der Autor hat in diesem Interview gesagt, dass er die Kapitel so kurz gehalten hat und immer wieder auch Wiederholungen hat einfließen lassen, weil er Angst hatte, dass durch diese Fünfertaktung der Leser...
Dass man schon wieder raus ist quasi.
Wieder raus ist. Und da habe ich gedacht, was? Mhm. Also so viel muss man mir doch als Leser zutrauen. Und wenn nicht...
Wie du das ein bisschen merken kannst.
Ja, und wenn ich zu blöd bin oder zu unaufmerksam, dann liegt es doch bei mir...
Zurückzublättern.
Da hab ich mich echt so ein bisschen geärgert. Da dachte ich so, nee, das finde ich jetzt total doof. Also das musst du meinetwegen wirklich nicht machen. Ja, also das ist ein ganz großer Kritikpunkt dieses Romans bei mir. Aber hast du das auch so gesehen oder war es dir nicht so aufgefallen? Weil manchmal bin ich da auch dann so pingelig, irgendwie nervt es mich dann und dann nervt es mich den ganzen Roman.
Ja, bei mir war es eher so dieses, oh Mandy schon wieder.
Okay.
Also das war echt so die Geschichte und du hast ja gesagt, du warst so begeistert am Anfang von Jades Geschichte und da dachte ich mir schon so, boah, ich weiß doch jetzt schon, wie es ausgeht. Also und das war halt irgendwie, von daher war es halt bei Nick und bei Ellie zum Beispiel, waren das halt so Geschichten, wo, finde ich, noch am meisten irgendwie Twists drin waren, wo man halt unbedingt weiterlesen wollte auch. Wie gesagt, Christopher hat bei mir einfach wegen Dexter gewonnen, jetzt nicht, weil seine Geschichte so spannend war, aber irgendwie hatte ich halt den immer vor Augen. Ja, irgendwie, ich finde, es waren fünf und fünf, also eigentlich finde ich, klingt es nach viel, dass du dir irgendwie fünf Leute merken musst. Aber, also ich hatte jetzt auch keine Probleme, mir alles zu merken, bis die Person wieder da ist. Nee. Die Begründung finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, weil ich mir auch denke, so entweder ich werde zurück oder wenn ich es mir gar nicht merken könnte, müsste ich mir was anstreichen und aufschreiben.
Also da habe ich schon ganz andere Romane gelesen.
Ja, eben. Und wenn man irgendwie, ich sage jetzt mal, einen Fantasy-Roman liest, wo auch noch eine komplett andere Welt erbaut wird, da musst du dir auch merken, wie die ganzen Orte heißen und wie die Leute heißen und die Völker und die weiß ich nicht. Also die setzen es auch voraus, dass man sich's merken kann. Also finde ich jetzt auch kein Argument.
Jetzt steht hinten auf der Rückseite noch, nach der Lektüre von The One werden Sie den Valentinstag mit anderen Augen sehen. Das hat die New York Post geschrieben. Würde ich jetzt gar nicht mehr so viel drauf eingehen, weil ich dir noch was anderes zeigen wollte. Aber ich werde den Valentinstag nicht mit anderen Augen sehen.
Nee.
Ich habe mir noch ein paar Stimmen angeguckt von Lesern, also jetzt gar keine Pressestimmen, und habe mir hier mal vier notiert. Also nur negative. Es gab mehr positive als negative, aber positiv kann ja jeder. An den Haaren herbeigezogen, vorhersehbar, bis zur Mitte langweilig, verwirrend. Verwirrend fand ich, dass ganz viele Leute verwirrend geschrieben haben.
Wieso ist das verwirrend? Vielleicht hat er doch recht und keiner kann sich's merken.
Wollte ich gerade sagen. Vielleicht war der Autor gar nicht so blöd und unsere Aufmerksamkeitsspanne ist dank sozialen Medien irgendwie nur noch auf 60 Sekunden getrimmt.
Aber das kann ich mir doch nicht vorstellen. Was ist denn da verwirrend?
Ja. Also zu viele Personen, zu viele Geschichten.
Fünf.
Ja.
Hart. Ja, ist schon viel.
Ja, die Menschen sind halt verwöhnt, ne? Da eine Netflix-Serie zu gucken, ist vielleicht einfacher. Obwohl ich ja da vielleicht mal anbringen möchte, dass Dark, hast du Dark gesehen?
Nee, ist noch auf meiner Watchlist.
Da musst du dir eine Flipchart machen, um mitkommen zu wollen. Und ich möchte sagen, ich bin nicht die Einzige, die das gemacht hat, okay? Ja, also es gab auch wirklich viele negative Stimmen, also gerade von den Leserezensionen irgendwie bei verschiedenen Portalen. Also es hat nicht denen gefallen, aber wie gesagt, die positiven Kritiken waren wirklich viel, viel eindeutiger, viel, viel mehr. Ich fand es auch nicht bis zur Mitte langweilig, überhaupt nicht. Nee. Also ich fand eher, dass es so in der Mitte bei ein, zwei geschwächelt hatte, aber den Anfang fand ich wirklich fulminal, dass man doch sehr schnell in die Figuren reingekommen ist und sehr schnell wissen wollte, wie geht's weiter.
Ja, und es war halt kein typisches Mann trifft Frau und weiß ich nicht, sondern das hatte halt jeder eine andere Story irgendwie.
Genau, also das hat er auch geschafft, eben fünf
Mann trifft Mann haben wir auch.
Mann trifft Mann haben wir auch. Komplett unterschiedliche Figuren.
Ja.
Ja, wir haben ja bei Jade haben wir ja tatsächlich jetzt echt fast gar nichts gespoilert. Das soll auch so bleiben.
Also, dass er ihn nicht sehen will, ja.
Genau, andersrum. Aber
dass er sie nicht sehen
dass
will.
Dass er so. Sie nicht sehen will, genau. Das lassen wir jetzt auch einfach mal so. Ich würde auch gar nicht weiter spoilern, aber trotzdem, wie hat dir das Ende gefallen? Also, keine Angst, wir verraten nichts.
Von Jade jetzt oder allgemein?
Nee, allgemein. Also klar, allgemein. Wir haben natürlich fünf einzelne Enden und wir haben ein ganz großes Ende. So viel dürfen wir vielleicht sagen.
Ja, also ich fand es eigentlich zufriedenstellend, sage ich jetzt mal. Also ich meine, es wäre natürlich auch irgendwie Potenzial für Fortsetzungen oder so gewesen, aber ich finde, es ist ein guter Abschluss und es muss auch nicht alles immer Mehrteiler werden. Ich bin auch dankbar, wenn ich Einzelbände lesen darf. Da muss man nicht so lange warten.
Wir kriegen ja noch von Netflix was um die Ohren.
Vielleicht, ja. Mal gucken. Dann müssten sie für jeden Charakter eine Folge machen und dann immer
Ich frage es mich
abwechseln oder
auch.
so. Irgendwie.
Also ich fand, das Ende war okay. Es hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht. Was ich schade fand, war, ich hatte wirklich die ganze Zeit bis zum Schluss, naja, nicht bis ganz zum Schluss, aber bis so zum letzten Drittel immer noch die Hoffnung, dass sich die einzelnen Geschichten doch
Irgendwie
irgendwie
verweben, ne?
berühren.
Ja.
Das passiert
Ja, vor
leider
allem, weil die ja
nicht.
doch irgendwie so aneinander gewohnt haben, so vom Eindruck her. Aber
Ja, da könnte Netflix vielleicht was draus machen.
ja.
Das fand ich schade. Also
Ja, das stimmt.
da hat mir dann doch irgendwie so das große Ganze so ein bisschen gefehlt, wo dieses Vorausdenkende, diesen Roman rückwärts zu schreiben sozusagen. Aber gut, ja, kann man auch so machen, war okay. Was ich spannend fand bei diesem Roman war, ich habe ja relativ viele Rezensionen und sowas mir durchgelesen und Pressestimmen. Ich habe, glaube ich, selten so oft das Wort Page-Turner gehört im Zusammenhang mit einem Roman wie mit diesem. Und
Ja,
ich
dann ist
kann.
ja deine Frage schon beantwortet, würde ich
Ja,
sagen.
also ich kann dem absolut zustimmen. Es war ein Page-Turner, obwohl es 500 Seiten sind. Ich habe es echt
Ja,
in
aber die
einem
merkt
weg.
man nicht.
Nee, man merkt es nicht. Also du würdest auch sagen, Page-Turner.
Definitiv ein Page-Turner und man merkt die 500 Seiten nicht und es soll sich niemand von 500 Seiten abschrecken
Nee,
lassen.
gar nicht.
Man sieht es ihm
Also
auch nicht an.
es ist auch große Schrift, ne? Dicke Seiten, große Schrift. Aber es ist eben dadurch, dass die Kapitel so kurz sind, eben auch kurzweilig und es liest sich einfach schnell weg. Also ich glaube, ich habe 3 Tage gelesen und ich habe ein Baby, ne? Also sonst, glaube ich, hätte man das auch in einer Nacht wegsuchten können. Ja,
Ja, ich fand's auch.
Elisa.
Also definitiv ein Page-Turner.
Absolut. Und ich glaube, wir beide können den auch gut empfehlen, obwohl ich ja doch ein, zwei kleine Kritiken hatte.
Über die man hinwegsehen kann.
Kann man wirklich gut hinwegsehen. Elisa, was liest du denn jetzt gerade?
Ich lese gerade in der Tat zwei Sachen parallel, also halb parallel, was ich normalerweise gar nicht mache, weil ich der total, ich kann mich nur auf ein Buch konzentrieren Typ bin und ja nicht in zwei Geschichten tauchen. Mache aber gerade eine Ausnahme, weil ich ein Buch mit Kurzgeschichten auch habe und da sind die ja schön abgeschlossen, von daher ist es okay. Das eine Buch ist eben das mit den Kurzgeschichten, ist von Fabian Hirschmann, Alle wollen was erleben, vom Berlin Verlag. Und das zweite ist Das Schicksal weiß schon, was es tut, von Brigitte Kämmerer. Das ist bei HarperCollins, also bei Dragonfly, erschienen. Genau.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge.
Das ging sehr schnell.
Das ging wirklich schnell. Wir haben viel gequatscht und haben aber, glaube ich, beide die gleiche Meinung: ein absoluter Page-Turner und eine
Ja.
absolute Leseempfehlung.
Unbedingt.
Damit, liebe Elisa, entlasse ich dich aus diesem Podcast, entlasse unsere Zuhörer aus diesem Podcast, wünsche ein wunderbares Jahr 2020 und bis ganz bald.
Das wünsche ich auch.
Tschüss.
Tschüss.